Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Wahrheit irgendwo hier drin. Euer integrativer und hoffentlich auch liebster Psychiatrie-Podcast aus der Karl-Jaspers-Klinik vor den Toren Oldenburgs. Ich bin Emma, mich kennt ihr vielleicht schon, und gemeinsam mit Leon und Deborah versuche ich durch diesen Podcast die Psychiatrie zu euch nach Hause zu bringen und für mehr Verständnis rund um psychiatrische Erkrankungen zu sorgen. Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Ziel, und genau deswegen holen wir drei uns im Rahmen der ExpertInnen-Folgen regelmäßig Hilfe. Und heute habe ich eine ganz, ganz besondere Expertin bei mir, die mir helfen möchte, euch da draußen einen Teil der Psychiatrie näher zu bringen. Denn heute geht es um eine Art der Fachtherapie, und zwar die Musiktherapie, aber noch spezieller, und zwar die Klangtherapie. Jetzt sind wir alle schon ganz gespannt, wer diese Expertin denn sein könnte. Du bist dran. Stell dich doch gerne einmal vor.
Ja, hallo Emma. Ich freue mich total, heute hier sein zu dürfen. Ich bin Katharina Breckwig und ich arbeite seit 9 Jahren für die KJK. Ich habe angefangen auf der psychosomatischen Klinik in Westerstede. Da bin ich 9 Jahre und ich bin seit 2 Jahren auch hier auf dem Gelände auf der A9. Ich bin Musiktherapeutin, ja. Ich bin eigentlich ausgebildete Musikerin, komme von der Kirchenorgel, quasi von der Kirchenbank, hatte dann irgendwann die Nase voll von Kirche und habe dann nochmal aufgrund der Erfahrung auch mit Klang, die ich in den 25 Jahren Kirchenmusik erlebt habe, mir überlegt, nochmal Musiktherapie zu studieren, ja.
Sehr schön. Das heißt, du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt schon einmal hier mit reingebracht, denn wir haben gerade schon drüber gesprochen, Musiktherapeutin oder auch Klangtherapeutin ist kein geschützter Begriff. Und deswegen war uns nochmal ganz, ganz, ganz wichtig, heute zu betonen, dass du tatsächlich Musiktherapie studiert hast und deswegen von so einer akademischen Seite auch da kommst.
Mir ist es wichtig, hier heute eine Differenzierung zwischen Klangtherapeut und Musiktherapeut nochmal darzustellen. Klangtherapeuten und auch Musiktherapeuten haben keinen geschützten, also der Berufsname ist nicht geschützt, und in der Musiktherapie ist es so, dass wir wissenschaftlich fundiert arbeiten, evidenzbasiert arbeiten, und das ist bei einer Ausbildung zum Klangtherapeuten nicht so.
Es ist also einfach nicht erzwungen, dass man sich empirisch mit Klangtherapie auseinandersetzt, wenn man diese Ausbildung macht, richtig?
Richtig. Es gibt natürlich, und das nutzen wir in der Musiktherapie auch, mittlerweile Beginne von evidenzbasiert noch nicht, aber von empirischen Belegen, die über Klang positiv berichten. Aber das ist eigentlich noch sehr, sehr wenig. Die Musiktherapie als solches und auch die Wirkung von Musik, die intensive neuronale, neurobiologische Wirkung von Musik ist sowieso erst sehr spät erforscht, seit dem 20. Jahrhundert. Das ist sehr spät. Und ich weiß, dass es da einen Hirnforscher gab, der da an seiner Uni an seinen Doktorvater herangetreten ist mit dem Wunsch, über die Wirkung von Musik tatsächlich seine Arbeit zu schreiben, und dass das eher belächelt wurde, weil Musik, ja, das ist etwas, was so nebenbei passiert. Aber es hat schon, finde ich, wir wissen heute auch, dass es eine hohe Berechtigung hatte, dass er mit diesem Wunsch daran getreten ist.
Auf jeden Fall. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass vor allem Musiktherapie häufig in so eine homöopathische Schublade gesteckt wird.
Leider. Ja, das ist leider. Auch etwas, was mir immer noch mal bei Patienten begegnet, auch oft bei Medizinern in Weiterbildung. Die Vorstellung, man müsse in der Musiktherapie seinen Namen tanzen. Also ganz besonders fällt das auf in der psychosomatischen Klinik, weil da auch 10 Patientenbetten für Bundeswehrsoldaten sind, und das ist schon, da muss man manchmal ein bisschen überzeugen, mit Wissen überzeugen, damit die Patienten sich auf das einlassen, was dann passiert.
Und du hattest vorhin so eine tolle Formulierung gesagt. Du hattest gesagt, dass Musiktherapie häufig so ein bisschen die Globulis der Psychotherapie oder der Fachtherapien sind, beziehungsweise so dargestellt werden. Und wie du schon schön gesagt hast, mit Wissen überzeugen, und ich glaube, das können wir uns als Motto für die heutige Folge vornehmen. Danke, dass du schon mal so ein bisschen was von dir persönlich auch erzählt hast und auch erzählt hast, was du hier so machst. Aber was machst du denn genau hier? Also du machst Musiktherapie und Klangtherapie in der Kai-Jaspers-Klinik auf der A9.
Ja.
Was ist die A9 für eine Station, nur für unsere ZuhörerInnen?
Da wird spannend. Da sind wir auch schon in der Wirkung, in den Wirkungsmechanismen von Musik. Das ist die Station für affektive Störungsbilder. Und die andere Arbeit, die ich mache, ist die Klinik für Psychosomatik.
Sehr schön. Damit haben wir schon zwei große Funktionsbereiche auch abgedeckt. Aber bevor wir tiefer da einsteigen, möchte ich erstmal einmal kurz von dir wissen, was Klang für dich ist.
Alles.
Alles ist Klang.
Alles ist Klang, tatsächlich. Klang ist Schwingung und Körper schwingen. Dein Körper schwingt mit meinem und resoniert manchmal mehr, manchmal weniger. Und so mit dem Klangohr zu hören, hilft mir auch in der therapeutischen Arbeit sehr.
Auf jeden Fall, das hört sich auch an, als hätte Klang für dich eine total starke Funktion auch auf einer Beziehungsebene.
Ja. Wie ein Mensch etwas ausspricht, ist entscheidend und nicht, was er sagt.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich finde, das sind so Sätze, über die man echt noch gut auch weiter nachdenken kann. Also mir hat mal ein Freund gesagt, immer wenn ich den Podcast höre, manchmal habe ich Bock, mich danach eigentlich mit euch hinzusetzen und einen Kaffee zu trinken und darüber zu quatschen. Und genau das sind diese Sätze, die, glaube ich, damit auch gemeint sind. Und um dich noch ein Stückchen näher kennenzulernen, haben wir ja immer unser kleines Spiel. Dem bin ich sehr schlecht, sehr, sehr schlecht, weil ich mich eigentlich fast immer für die falsche Antwort entscheide. Vielleicht ist es heute bei dir anders. Aber erzähl doch mal, was für Wahrheiten und was für eine Unwahrheit hast du mitgebracht? Was sind deine drei Geschichten bzw. Fakten?
Ja, also meine erste Geschichte, ich habe ja am Anfang erzählt, ich bin Musikerin, ich habe lange an der Kirchenorgel gearbeitet, ich habe musikpädagogisch gearbeitet, unterrichtet und ich habe in dieser Tätigkeit die ersten Kinder von Sarah Connor frühmusikalisch ausgebildet.
Okay.
Die zweite Geschichte ist... Arbeit Orgel, ja, also Weihnachten, Heiligabend. Ich hatte 4 Gottesdienste hinter mir und habe den Nachtgottesdienst um 11 Uhr gespielt, also die Christnacht. Und es kam das Stück Stille Nacht und ich bin während des Spielens eingeschlafen.
Okay, das wäre eine ziemlich witzige Geschichte. Mit einer krassen Signalwirkung. Also da hat bei dir nicht mehr so viel geschwungen, anscheinend. Aber ich bin gespannt auf die dritte Geschichte.
Die dritte Geschichte, ich bin begeistert von Klang und bin da immer wieder auch bin da auch immer noch forschend unterwegs und mich begeistert sehr viel an Klang unter Wasser. Und ich habe das ganze Jahr trainiert im Apnoe-Tauchen, weil ich nächstes Jahr vorhabe, in Norwegen in einem Fjord unter Wasser zu gehen, um Wale und Walgesänge zu hören.
Okay, also das dritte möchte ich, dass es wahr ist, weil ich das tatsächlich total cool finde. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, dass es wahr. Dann die erste Geschichte. Wo kommt Sarah Connor denn her? Wo hat sie ihre Kinder aufwachsen lassen?
Das verrate ich jetzt nicht.
Ja, das wäre auch sonst so ein Joker. Und die zweite Geschichte? Also irgendwie glaube ich dir nicht, weil also die Orgel, ne, ist ja ein Instrument, was auch sehr viel Schwingung hat. Ich glaube irgendwie nicht, dass du da eingeschlafen bist. Ich sage, die zweite Geschichte ist falsch.
Die stimmt.
Oh, scheiße.
Stille Nacht kennst du, ne?
Ja, kenne ich.
Das hat mich so eingeschläfert. Und dann haben die da unten so langsam gesungen. Und ich habe mir selber ein Schlaflied gespielt. Also so viel zu Klang, ne? Also ich habe mich selber sediert, um ehrlich zu sein. Vegetativ voll runtergeschraubt. Und zack, war ich weg. Aber ich bin tatsächlich relativ schnell wieder wach geworden. Ich würde sagen, Sekundenschlaf. Weil unten auf einmal, es war Stille.
Ja, so, wirklich stille Nacht.
Der Effekt von stille Nacht war Stille.
Das hat gut funktioniert anscheinend. Gut, gut. Aber sag mal, also dann, ich möchte einen zweiten Versuch. Dann sage ich, die erste Geschichte ist gelogen.
Nein, die stimmt tatsächlich.
Stimmt auch.
Ja. Die beiden ältesten Kinder tatsächlich waren in meinem frühmusikalischen Unterricht.
Und okay, dann habe ich jetzt noch eine letzte Chance. Ich glaube, die letzte Geschichte ist geflunkert.
Die ist geflunkert, aber das ist eine große Leidenschaft von mir. Also Wale sind Leidenschaft von mir und die Töne von Walen. Also ein Pottwal, der klickert mit einer ziemlich heftigen Frequenz. Und da, ich habe 1000 Spulen von Pottwalen und von und das fasziniert mich.
Also eine halbe Wahrheit. Also ja. Hast du mich jetzt auch hier wirklich auf die Probe gestellt? Das muss ja. Ich ja schon sagen.
Die Problematik besteht darin, dass ich Schwierigkeiten mit dem Tauchen habe.
Hm. Okay.
Also unter Wasser, Apnoe wäre vielleicht tatsächlich noch eine Maßnahme, nicht zu atmen. Aber unter Wasser zu atmen, finde ich, fühlt sich einfach schräg an.
Ja, das, ja. Kann ich mir vorstellen. Habe ich selber noch nie probiert, aber falls du das mal irgendwann machst, dann möchte ich dich gerne hier nochmal sehen, damit du uns davon berichtest.
Gerne.
Aber naja, jetzt haben wir dich auf jeden Fall besser kennengelernt. Mhm. Ich habe leider heute wieder ein Misserfolgserlebnis gesammelt.
Aber das macht doch nicht.
Nee, aber bei diesen drei Geschichten schneide ich einfach nicht gut ab, das muss man einfach sagen. Aber naja, ich freue mich total auf diese Folge. Ich freue mich total auf diese Folge mit dir. Und ich kann mir gut vorstellen, dass unsere ZuhörerInnen da draußen auch schon sehr gespannt sind. Und in der Vorbereitung auf diese Folge habe ich tatsächlich viel gelesen, weil ich gar nicht so viel mit Klangtherapie oder Musiktherapie vorher zu tun hatte. Mhm. Tatsächlich warst du meine erste Begegnung mit der Klangtherapie, weil hier in der Kai-Jaspers-Klinik, für alle, die das da draußen nicht wissen oder mitbekommen haben, gibt es zwischendurch so coole Aktionen. Und eine Aktion war die Woche, in der auf mentale Gesundheit aufmerksam gemacht werden sollte beim Personal. Und da gab es verschiedene Angebote. Und ein Angebot in dieser Woche war, Klangtherapie bei dir mitzumachen. Und also ich habe erst gedacht, ja, du probierst das jetzt mal aus, aber war gar nicht so unbedingt so mega überzeugt, weil ich selber weiß, dass ich mich schwer auch auf so Meditationen und so einlassen kann. Aber im Endeffekt, habe ich dann mit dir meine erste Erfahrung sammeln dürfen. Und im Zusammenhang mit der Vorbereitung habe ich ja auch viel gelesen. Und da ist mir ein Satz, auch bezüglich dieser Erfahrung mit dir und der Klangtherapie, sehr im Kopf geblieben. Denn der lautet, Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Dieser Satz kommt von Victor Hugo, einer der größten französischen Romanautoren und eine starke politische Stimme seiner Zeit. Denn schon im 19. Jahrhundert hat er genau das gesagt. Und ich finde, es ist wirklich eine sehr, sehr treffende Aussage, weil dieser Klang so viel gesprochen hat, was nicht gesprochen wurde. Auch in dem Erlebnis einfach mit dir.
Das ist richtig. Und Victor Hugo beschreibt da eigentlich schon die Wirkungsmechanismen von Musik. Er sagt, Musik drückt aus, was Sprache nicht möglich macht. Und das ist eigentlich ein Teil meiner therapeutischen Arbeit, Patienten die Möglichkeit zu geben, über musikalische Dialoge auszudrücken, was über Sprache noch so schwer fällt.
Was sind so Feedback-Geschichten, die du im Zusammenhang mit Klangtherapie schon von Personen bekommen hast?
Jetzt muss ich erstmal sagen, Klang, die Erfahrung, die ich hatte, war, wenn ich mich früher für größere Orgelstücke vorbereitet habe und mindestens 4-5 Stunden in der Kirchenorgel oder an der Kirchenorgel in der Kirche saß, war ich danach tatsächlich durchtränkt von Klang, von Schwingungsfrequenzen, von Vibrationen und bin immer in irgendwie einer anderen Stimmung da rausgegangen, als ich reingekommen bin. Also der Wechsel war sehr krass. Und deshalb habe ich irgendwann überlegt, ich brauche da nochmal das hat mich so fasziniert, dass ich auch eine mentale Stimmung dadurch verändern kann, dass sich auch körperlich etwas verändert, so dass ich tatsächlich beschlossen habe, nochmal mich da zu vertiefen und dann nochmal Musiktherapie halt einfach studiert habe. Ich habe in der Psychosomatik das Klangsetting, also es ist ja eine Klangentspannung, die ich da anbiete, die ist da, finde ich, sehr wichtig, weil die Patienten sich über Schmerz nur noch wahrnehmen und die Schwingungsfrequenzen ermöglichen eine andere Körperwahrnehmung dem Patienten. Also eine intensive Schwingungsfrequenz der Instrumente wirkt auf den Körper, auf Verspannungen, auf muskuläre Verspannungen, auf die Herzfrequenz, je nachdem an was für Instrumenten und was für eine Schwingung auch erzeugt wird. Aber es ist schon intensiv wirksam und das berichten Patienten auch. Also sie berichten nicht, dass der Schmerz weg ist. Sie berichten, dass der Schmerz sich verändert. Und das alleine kann für jemanden, der jeden Tag den gleichen dumpfen Schmerz empfindet, so ein Aha-Erleben sein. Also der Schmerz ist auch mal anders. Und das Klangentspannungssetting auch hier auf der A9 setze ich ein, da insbesondere um bei so einer schweren Affektisolation durch die Schwingungsfrequenzen, durch die Schwingung der Musik so ein bisschen, da können wir zu den Wirkungsmechanismen von Musik kommen, die einzig sind eigentlich. Also Musik erzeugt in dem Gehirn ein Feuerwerk. Ist wesentlich, also fast alle Hirnareale sind aktiviert, wenn wir Musik rezipieren oder wenn wir Musik aktiv machen, sogar noch ein bisschen mehr. Es gibt diese Studien, die belegen, dass Musiker andere Hirnstrukturen haben, also dass da die Hirnschranke anders vernetzt ist, wie bei Menschen, die weniger Musik gemacht haben. Es schütten sich Neurotransmitter aus. Dopamin, ein wichtiger Neurotransmitter, der gerade bei einer Depression ja den Antrieb wieder ein bisschen steigert. Auch Oxytocin, das Bindungshormon, das ist etwas, was natürlich die therapeutische Arbeit, ja, also was somit das Wichtigste in der Therapie, die therapeutische Beziehung, wird. Da wird Oxytocin ausgeschüttet beim Musikmachen, beim Musikhören. Das Sprachzentrum wird aktiviert, heißt, da sind wir wieder bei Victor Hugo. Dinge, die vorher unaussprechbar waren, sind auf einmal vielleicht aussprechbar. Das ist etwas, was auch oft mir im therapeutischen, im klinischen Alltag begegnet, dass Menschen nach einem musiktherapeutischen oder auch nach einer Klangentspannung auf einmal aussprechen können, was da für ein Gefühl die ganze Zeit schlummert.
Das hört sich für mich so ein bisschen danach an, als hätte man so ein bisschen Nebel im Gehirn und durch die Hormonausschüttungen während der Klangentspannung oder Musiktherapie kann dieser Nebel so ein bisschen gelichtet werden. Also vor allem, was du sagst mit dem Sprachzentrum, das finde ich total interessant, dass das dadurch auch stärker aktiviert wird, obwohl man ja in dem Moment gar nicht unbedingt spricht. Also wenn man singt, natürlich, aber während einer Klangentspannung oder auch während des Musizierens im Sinne von mit Musikinstrumenten, da hat man ja nicht so viel mit dem Sprachzentrum, könnte man meinen, erstmal zu tun. Und das finde ich total spannend. Ich finde es auch toll, dass du hier nochmal die wissenschaftliche Belege mit reinbringst, weil genau das Stigma wollen wir heute ein bisschen aus dem Weg räumen. Und zwar, dass Musik als auch Klangtherapie eben nicht die Homöopathie oder das Globuli der Fachtherapien ist.
Na, das ist mir auch ganz wichtig, weil die Arbeit, die ich mache, öffnet relativ schnell Affekte tatsächlich.
Das ist ja auch irgendwie so eine Aktivierung der Systeme, die im eigenen Körper schon vorherrschen durch Musik bzw. Klangtherapie, um sich da auch irgendwo selbst wirksam zu zeigen und sich selbst irgendwie helfen zu können. Das ist ja auch auf einer anderen Ebene total schön für PatientInnen.
Deshalb ist es auch schon sehr, sehr lange, also seitdem es Menschen gibt, gibt es die Assoziation, Musik zu benutzen, um zu heilen. Ja, also wir finden schon bei den alten Griechen, habe ich ganz zu Beginn zur Vorbereitung, eins der Instrumente, die ich im Klang benutze, ist das Monochord. ein Saiteninstrument, das ist tatsächlich eine Erfindung von Pythagoras, der Mathematiker war, aber der sich sehr intensiv mit den Schwingungen von Musik auseinandergesetzt hat. Und die Idee hatte, einen Klangraum zu gestalten, in dem ein Oberton entsteht, der so etwas vegetativ Beruhigendes erschafft. Noch weiter zurück, wir finden schon in der Bibel die Geschichte von Saul und David, der den, heute würden wir sagen, depressiven Saul mit seiner Leier täglich bespielte, um die, in diesem Fall den Zwist mit Gott von ihm zu spielen. Und so zieht sich das tatsächlich bis heute hin. Und heute wissen wir die Mechanismen, die dahinter stecken. Aber das ist etwas, was wirklich schon immer irgendwie von Menschen genutzt wurde. Ich würde sagen, der Klang oder dass die Schwingungen neuronal sehr viel bewegen. Das limbische System wird durch die Schwingungen von Klang, aber auch von Musik, also auch beim aktiven Musikmachen, ganz besonders der Nucleus accumbens wird intensiv aktiviert. Dort sitzen Emotionen im limbischen System.
Und es ist ja auch das Tor zum Bewusstsein, so wird es ja bezeichnet. Ne? Das passt irgendwie wieder zu unserer Metapher im Sinne von den Nebel zur Seite schieben.
Ja, genau. Und das ist etwas, was tatsächlich Musik immer macht, das limbische System berühren sozusagen. Und auch wenn dem Patienten das oft nicht bewusst ist, das ist etwas, was während einer Klangentspannung passieren kann. Also es ist oft passiert ist, dass Patienten anfangen zu weinen. Also, und das ist auch etwas, was ich vorher ankündige. Es kann zu Affektberührungen kommen und die sind auch gewollt. Versuchen Sie, die ein bisschen zuzulassen. Sie erleben den geschützten Raum hier und da darf das sein, weil viele Patienten darunter leiden, sich nicht mehr differenziert in den Affekten wahrnehmen zu können.
Was sind da so typische Rückmeldungen, die du dann nach klangtherapeutischen Sitzungen von PatientInnen bekommst? Hast du da so ein paar Dinge im Kopf, die dir direkt einfallen, wo du sagst, ah ja, stimmt, das sind so Erfahrungen von PatientInnen, die mir direkt einschießen?
Die Patienten erleben das in der Regel, ich würde sagen, meistens positiv entspannend. Es gibt Patienten, die kreieren die wunderschönsten Fantasiereisen sich selber unter der Klangentspannung. Also das ist das, was du anfangs auch gesagt hast. Da entstehen Bilder, es entstehen Farben. Daran kann man übrigens sehen, dass neuronal sehr viel passiert bei den Patienten. Die Patienten spüren manchmal Anspannung von Muskeln. Sie spüren den Kiefer angespannt, also die Schwingungsfrequenzen berühren die verspannten Muskulaturen, was dazu führt, dass sie manchmal sagen, oh, auf einmal hat mein Kiefer wehgetan. Aber der Kiefer ist schon die ganze Zeit vorher angespannt. Das ist nur etwas, was auf einmal bewusst wahrgenommen wird. Die Patienten empfinden das als schwebend manchmal. Also ich hatte mal einen Patienten, der aufgestanden ist und an mir vorbeigeschwebt ist und Peace Brecki gesagt hat und aus dem Raum gegangen ist. Und da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht in dem Moment. Aber der war einfach wirklich in Summe sehr, sehr tiefenentspannt.
Irgendwie in so einem Flow. Also ich stelle mir das gerade wie so ein Flow-Erleben
genau
vor.
Das ist auch etwas, übrigens Flow, da sagst du was, sehr therapeutisch, auch vor allen Dingen, glaube ich, in der Gesprächstherapie oft schwer in den Flow zu kommen. Das ist für uns als Musiktherapeuten ein bisschen einfacher.
Weil man sich sehr schnell sehr nahe kommt irgendwie durch Musik.
Dann ist ein Flow auch möglich. Also es ist auch möglich, sich zu zeigen auf einmal, ja. Ohne viel darüber nachzudenken, ist es richtig oder falsch, was ich mache, sondern ich zeige mich einfach.
Ja, sehr spannend. Ich bin wirklich froh, dass ich schon mal einmal bei dir mitmachen durfte, weil ich mir, glaube ich, echt schwer etwas unter Klangtherapie vorstellen könnte, wenn ich nicht mal selber dabei gewesen wäre. Und vielleicht können wir das für unsere ZuhörerInnen noch einmal so ein bisschen versuchen zu erklären. Was für Instrumente nutzt du im Rahmen der Klangtherapie? Was machst du da genau und wie versuchst du, bestimmte PatientInnengruppen damit abzuholen?
Also in der Klangtherapie sind obertonfrequentierte Instrumente, also Instrumente wie Klangschalen. Es gibt einmal Körperklangschalen, die sind aus Metall. Es gibt Crystal Bowls, das sind große Schalen aus Kristallglas, die haben nochmal eine andere Schwingungsfrequenz. Dann habe ich ein paar Windspiele zur Einleitung. Das Monochord darf auf gar keinen Fall fehlen.
Das ist das vom Pythagoras.
Das ist ein großes Streichinstrument, genau. Es ist hat einen Resonanzkörper aus Holz, an dem viele, viele Saiten gespannt sind, die alle auf einer Stimmung gestimmt sind. Und wenn man das bespielt, erzeugt es so einen Klangraum mit einem Oberton, der sich darüber legt sozusagen. Also dann habe ich den Gong teilweise noch dabei. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil er schon sehr intensiv ist und auch akustisch ein bisschen mehr hergibt als die anderen Instrumente. Das sind die, die ich so mitbringe und an denen ich spiele. So ein bisschen mache ich zwischendurch auch so eine kleine leichte Melodieführung an Glockenspielen drinne. Aber es ist auch immer ein bisschen, oder es ist wichtig, so ein bisschen erdige Töne mit reinzubringen, sonst und das ein bisschen zu verändern, sonst könnte es sein, dass der ein oder andere halt eben anfängt, ein bisschen zu schweben.
Und man möchte die Leute ja schon noch auf den Boden der Tatsachen
zurückholen. Ja, definitiv. Ja. Da gehört er hin, ja.
Sehr schön. Also ich habe heute echt super, super, super viel von dir schon gelernt. Wir haben schon gelernt, dass Klang als auch Musik das limbische System berührt, dass wir dadurch Emotionen wecken können, dass wir durch Klang das sagen können, was, oder durch Musik auch das sagen können, was unaussprechbar in dem Moment scheint. Und dass wir diesen Nebel damit immer so ein bisschen zur Seite fächern können. Hast du noch was, was du gerne noch den Leuten da draußen sagen möchtest? Oder irgendwas, was dir besonders wichtig ist?
Ja, was mir nochmal besonders wichtig ist, dass es manchmal sein kann, dass es in einer, zum Beispiel bei affektiven Störungsbildern, dazu kommt, dass Patienten in einer zum Beispiel depressiven Episode anfangen, Musik zu meiden. Aufgrund der Affektisolierung ist es neuronal schwer auszuhalten, die Reize von Musik noch zu verarbeiten und aufzufangen, weil diese ja Affekte bewegen. Und es gibt tatsächlich Patienten, die ganz aufhören, Musik zu hören. Also da hatte ich jetzt vermehrt Patienten im klinischen Alltag. Eine Patientin mit Trauma-Hintergrund, die seit 3 Jahren keine Musik mehr hört, weil sie berichtet, immer wenn ich Musik gehört habe und auch ob das zum Beispiel in einem Reel ist, den ich gucke oder in Filmen, musste ich sofort rausgehen, weil ich das Gefühl hatte, in meinem Kopf blutet es. Und ich finde, das beschreibt so auch die Wunde, die da ist, psychisch. Und dass die Musik irgendwo helfen will zur Verarbeitung, aber und der Patient mit den Affekten diesbezüglich dann überfordert ist. Und da langsam wieder Musik zuzulassen, also das Klang zuzulassen, das sind schon bewegende Momente für mich.
Also ich kann ja nur für mich selber sprechen, aber ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich heute ganz, ganz viel gelernt habe. Und zwar über Klangtherapie, was Klangtherapie mit Menschen machen kann, wo Klang den Menschen genau im Gehirn berührt. Und bin ganz, ganz froh, dass du uns heute gezeigt hast, dass Klangtherapie halt eben doch mehr ist als das Globuli der Musiktherapie. Danke, 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 dass du diese schöne Folge mit mir heute zusammen aufgenommen hast. Und hier möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr gerne auch in die Folge mit dem Kollegen Jonas Lüken reinhören dürft. Der hat nämlich auch eine Folge zum Thema Musiktherapie mit Deborah aufgenommen. Die könnt ihr wie immer überall hören, wo es Podcasts gibt, also bei Spotify und Co. Und dann sage ich jetzt ganz, ganz, ganz herzlich danke.
Liebe Emma, danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, ich habe mich sehr gefreut.
Diese schöne, schöne, schöne Fläche für meine schöne Arbeit hier bekommen habe. Dankeschön.
Bitteschön, ich bedanke mich bei dir. Und damit verabschieden wir uns bei allen da draußen, die bis jetzt zugehört haben. Macht's gut und tschüss.
Tschüss.